Du bist im Buddy Talk und wir gehen rein in eine Folge mit einem Gast. Der Fabian Kraft ist zu Gast und Fabian ist Kurzdistanzler, war Kurzdistanzler und ist jetzt langsam auf der Mitteldistanz unterwegs. Er kommt so ein bisschen aus der Kaderstruktur in Saarbrücken und hat jetzt einen Wechsel gemacht, auch auf die Mitteldistanz raus aus den ganzen Verbandsstrukturen. Und darum geht es so ein bisschen. Fabi ist ein alter Schulkumpel von Simon auch und Mika und Fabi kennen sich auch ganz gut, von dem her sind das quasi ein paar alte Freunde. Und ja, Simon hat gesagt, wir müssen den Fabi mal mit hier reinholen und gesagt, getan. Viel Spaß damit. Und präsentiert wird das Ganze von Koro, von wem auch sonst. Und der Juni, da geht's bei Koro um deine Power, um die Energie für dich, damit du im Training alles aufs Pedal und die Laufschuhe und in den Pool kriegst, was du reinkriegen willst. Weil ohne Mampf kein Dampf und darum kümmert sich Koro mit Functional Food. Und ich würde mal sagen, die kleinen Snacks im Alltag, die sind wichtig, weil zum einen machen die verdammt gute Laune und es ist wichtig, immer wieder mal zwischendurch mal was Gutes, Leckeres zu snacken. Und da ist Koro dein Ansprechpartner Nummer 1, weil es gibt bei Koro alle Snacks, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Sei es eine unendlich große Auswahl an Riegeln, an Energy Balls, an, es gibt so kleine Nut Butter Cups, die sind auch sehr, sehr, sehr geil. Es gibt diverse Kekse in allen Arten und Variationen. Aber auch, ich bin ja auch großer Fan von Reiswaffeln und da irgendwie einen geilen Aufstrich oder ein geiles Nussmus oder sowas mit drauf. Einfach so kleine, gute Snacks zwischendurch. Was ich sehr empfehlen kann, sind die Bio Dark Chocolate Bites. Das sind so, ja, so kleine Schokokügelchen mit Erdbeer gefüllt. Freunde, ich sag's euch, da läuft mir jetzt beim Erzählen schon das Wasser im Mund zusammen. Und ich habe eine kleine Idee für euch. Ihr macht mal einen Koro-Warenkorb nur mit so kleinen Snacks voll. Mit Energy Balls, mit Riegeln, mit Keksen, mit Nut Butter Cups, mit einfach nur so kleinen Alltagssnacks zwischendurch. Packt das in einen kleinen Karton, schreibt eine liebe Karte dazu und schenkt das irgendwem von euren liebsten Leuten im Umfeld und macht den Leuten ein kleines Geschenk damit. Damit macht er dir eine ganz, ganz große Freude. So im Nix im Sommer. So aus dem Nix im Sommer. So ein kleiner Snackvorrat. Das macht ihr mal. In dem Sinne, auf koro.com geht's da ab und mit dem Code BUDDYTALK gibt es auch noch 15% auf unseren Nacken. Viel Spaß beim Snacken. Yo, Fabi, bei dir läuft eine Sprachaufnahme am Tisch. Irgendwie, ich bin Simon, wir kennen uns gar nicht. Hi. Ja, genau, leg es einfach auf den Tisch. Lass deine Sprachmemo mitlaufen und solange wir gut auf deinen AirPods sind, ist alles super.
Okay, ja, läuft. Soweit.
Perfekt. Boah, Mika, du gehst ja richtig fremd.
Ja, richtig, alles, was ich hier finden kann, noch bei Mama an Flaschen.
Weil sie alle weggegammelt. Du bist richtig am Cheaten hier. Das ist. ja. Aber ist das ein Steph Curry-Trikot?
Mhm. Ja. Aus San Francisco.
Geil.
Ist geil, ne?
Ich liebe ihn. Hast du jetzt das gekauft in San Francisco, da?
Ja. Ja.
Ja, Junge, geil.
Ja, Mann.
Hast du noch irgendwelche anderen Jerseys, irgendwelche anderen Sachen gekauft, die interessant sind?
Nee, ich wollte in Vancouver. Aber hab's dann nach dem Rennen irgendwie nicht mehr gepackt so. Aber ich meine, was Basketball angeht, ist das eh schon geiler geht eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Ich bin ja dafür, dass man so Basketball-Shirts und sowas das beim Graveln salonfähig macht.
Ja, stimmt.
Würde ich richtig feiern. Also so Oversize-Sachen beim Graveln feiere ich richtig ab. Deswegen so Basketball-Jerseys beim Gravel. Mika, den Trend könnten wir mal setzen.
Stimmt, ja.
Machen wir mal. Gut, komm, let's go. Also,
yes. Okay, let's go.
Wie fangen wir jetzt am besten damit an? Ja, erstmal Hallöchen in die Runde. Wir haben Montag, den 23. Juni um 11.42 Uhr bei 423 Grad Außentemperatur. Simon Henseleit, Mika Not und einen Gast. Zu dem kommen wir gleich noch. Ich sage mal noch nicht, wer das ist. Und erstmal gehen wir rein in die Rennen vom Wochenende. Es wurde geraced beim Europacup in Holten in den Niederlanden. Und gewonnen hat bei den Frauen Jolien Vermeulen vor Desiree Riedenur und auf Platz 3 aus deutscher Sicht Tanja Neubert. Das Männerrennen hat gewonnen the one and only LP Lasse Nygaard Priester. Er kann es auch noch auf der Kurzdistanz vor Conor Bentley und Solomon Okrafo Smart. Die Challenge Gdansk in Polen hat gewonnen aus deutscher Sicht Marcel Bolbart vor Louis Woodgate und Marius Simon, korrigiere mich. Bjerkeset.
Soll ich da korrigieren? Also? Ja. Keine Ahnung, sorry.
Okay. Ich dachte, du kennst den vielleicht, weil du ja alle.
Nee, da bin ich raus. Aber ja,
vor Marius Bjerkeset. Und dann war noch ein Weltcup, wo du gesagt hast, Simon, das ist nur was für die Jungs, die mit Hitze können. Was ging da ab?
Ja, auf jeden Fall. Weltcup Huatulco, ITU World Cup Sprintdistanz. Und der ist eigentlich traditionell in amerikanischer Hand. Also sei es südamerikanisch oder nordamerikanisch. Ist immer heiß dort, meistens eine Laufentscheidung. Dieses Mal war ja noch so ein kleiner Hurricane davor und alles war unter Wasser. Aber zum Race Day ging alles klar und gewonnen hat eine Kolumbianerin, ich versuche mich jetzt auch gar nicht erst am Namen, vorne Erika Ackerlund. Komm, und
nee, Mika, Simon, versuche es. Ich versuche es auch mal. Okay, du musst jetzt durch.
Maria ran. Carolina Velázquez Soto.
Ja, Junge, das ist ja 1A. Musik in meinen Ohren.
Und auf Platz 3 Elisabeth Bravo, die Lisbeth aus Ecuador. Und bei den Frauen beste Deutsche und einzige Deutsche am Start, Selina Klamt auf Rang 9. Und bei den Männern hat gewonnen Sacha Sagiv aus Israel vor einem Kubaner, den habe ich wirklich noch nie gehört, Alejandro Rodriguez Diaz und einem Polen, den ich auch noch nie gehört habe, Kuba Gajda, ein 2005er, also super jung. Ja, das war es eigentlich auch von der Seite. Wir hatten nur zwei österreichische Kollegen am Start, den Peter Luftensteiner auf Rang 13 und Philipp Pertl auf Rang 16. Genau, so viel dazu.
Und dann waren deine Jungs und Mädels ja auch noch bei der, was war, Deutsche Meisterschaft, oder? Bin ich richtig?
Genau, Deutsche Meisterschaften, Jugend A und Junioren.
Ja komm, gib mal, sag mal was du als Coach da fabriziert hast am Wochenende. Wurde das was?
Da wurde was fabriziert, auf jeden Fall. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, Johnny auch. Also die Trainer und der Verband hat auch schon, ich habe heute Morgen schon eine Nachricht vom Präsidenten des BDV bekommen. Das Präsidium ist auch sehr happy mit den Performances. Also ich werde vorerst noch nicht gekündigt, sondern ist alles gut gegangen. Wir haben tatsächlich nicht nur Einzelpodien geholt, sondern es ist ja auch immer schön, wenn man so eine geschlossene Mannschaftsleistung hat. Und da haben wir tatsächlich 3 von 4 Mannschaftswertungen geholt. Das funktioniert so, dass die besten 3 von jeder Altersklasse zusammengewertet werden, von jedem Verband, und dann ein Ranking erstellt wird. Und wenn man da ganz vorne ist, dann ist es natürlich schon auf jeden Fall ein Hinweis, dass insgesamt alles gut gepasst hat, dass wir die gut vorbereitet haben. Ob das dann immer in den Einzelleistungen auch so klappt, kannst du natürlich nicht perfekt kontrollieren. Aber auch da würde ich sagen, haben wir mit dem Sieg bei den Juniorinnen, mit der Carlotta Bülk, außerdem Platz 3 bei den Juniorinnen, Chiara Reckmann, und noch Platz 5 und 6 auch noch, hast du ein super erfolgreiches Rennen gehabt. Bei den Junioren, also bei den Jungs, die sind so 18 und 19 zur Einschätzung, hatten wir den Platz 3 und Platz 4 mit Moritz Hägel und Luis Rühl und auch noch Platz 7, also auch sehr, super, sehr gut und sehr solide. Und bei der Jugend A, das ist für euch zum Verständnis dementsprechend Alter von 16 und 17, hatten wir auch bei den Mädels 3 in den Top 10, ich glaube Platz 5, 7 und 8. Und bei den Jungs, das sind so ein bisschen meine Sorgenkinder, die sind auch die einzigen, die nicht die Mannschaftswertung gewonnen haben. Da war der Beste auf Platz 13, der Jonas Seeling, aber auch dahinter viele Jungs, sage ich mal, die auf jeden Fall Potenzial haben und die noch Zeit haben, sich zu entwickeln. Und da haben wir auch, ich glaube, 6 oder 7 Athleten am Start gehabt. Und ich finde es immer besser, dass man in dem Alter noch nicht ganz so top ist, dafür aber 5, 6 Jungs dabei hat, die Potenzial haben, als dass du irgendwie nur einen hast, der vielleicht das Rennen schon gewinnt, aber da weißt du halt nicht, ob der dann durchkommt und irgendwie mit Spaß weiter bei der Sache bleibt. Von dem her, ja, insgesamt super positives Wochenende. Und ich habe ganz knapp unseren heutigen Gast verpasst, weil ich musste mich dann doch nach 7 Stunden in der Hitze verabschieden am Rotsee und bin nach Hause. Aber der Mann, der uns halt gegenüber sitzt, hat dann direkt das zweite Bundesliga-Rennen gemacht. Das ist natürlich auch gewonnen und war am nächsten Tag noch beim Rotsee-Triathlon am Start und hat das natürlich auch gewonnen. Also Dirty Double achieved. Check. Und damit will ich mal sagen, wir übergeben das Wort an Fabi Kraft. Servus.
Ja, hi ihr, danke für die Einladung und ja, ich freue mich hier endlich mal dabei zu sein. Und ja, wir haben uns, glaube ich, am Samstag noch ganz kurz gesehen, Simon. Aber ja, du musstest dann schon weiter. Unser Start war ja dann erst um 17 Uhr. Und ja, lief soweit ganz gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Wochenende und genau.
Kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Ist natürlich jetzt war kein Ironman 73-Rennen oder so, aber ich würde sagen, insgesamt, wenn man in der Konstanz da jetzt zweimal so überzeugend gewinnen kann, ich glaube, Sonntag hattest du 5 oder 7 Minuten Vorsprung auch. Ich habe nur kurz in die Ergebnisse geguckt. Also war auf jeden Fall eine gute Leistung und bestätigt ja insgesamt so das, was du eigentlich gerade so dieses Jahr insgesamt noch zeigst.
Ja, ich weiß jetzt auch die Ergebnisse nicht ganz genau, wie viel Vorsprung es dann am Ende war. Aber so von den Einzelrennen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Sonntag war dann schon so ein bisschen tough, vor allem das Schwimmen. Da hätte ich gedacht, dass das noch ein bisschen besser läuft. Aber dafür, dass es dann jetzt auch mehr oder weniger aus dem Training war und so als Vorbereitung für die nächsten Rennen, so als, sag ich mal, harte Trainingseinheit gilt, kann ich damit auf jeden Fall zufrieden sein. Und endlich der Erste, der das Dirty Double Samstag und Sonntag gewonnen hat. Da bin ich natürlich besonders drauf stolz.
Ja, das ist das Wichtigste. Ah, die wichtigste Frage ist ja eigentlich, hast du den Streckenrekord von Fred geschlagen?
Ich glaube schon. Ich glaube, der lag so bei 1,53 irgendwas. Ich hatte 1,51. Die Laufstrecke war jetzt aber dieses Jahr zum ersten Mal so ein bisschen anders. Ich glaube,
Ah, das
sonst
ist
war die
ja der
immer
eh
so ein
nicht
bisschen
bei
bergiger, aber
diesen
ja.
Triathlon-Zeiten, dass es die Zeit steht und egal wie die Strecke ist.
Ja, also es wurde nicht offiziell durchgesagt, aber ich glaube von der Zeit glaube ich schon.
Ja, sehr gut.
Das heißt, Fred muss da auf jeden Fall noch mal ran.
Absolut, ja. Der kann nächstes Jahr kann er dann Rotsee Triathlon machen und 2 Wochen später dann am Rot Challenge starten. Da kann er auch das andere Dirty Double dann machen.
Ja, das wäre quasi dann das Dirty Triple, weil
Ja, aber dann muss er
da
noch
kannst,
zweite
da
Liga
beweist du
starten
es
am
quasi voll. Da
Samstag.
musst du zweite
Ja.
Liga machen, dann, also eigentlich perfekt, also Sprintdistanz, Kurzdistanz und dann
Immer
lange
so
Distanz.
hochsteigern, ja.
Genau. Methodische Reihe, weißt du, als Trainer kann ich das auch nur unterstützen.
Fabi, magst du mal, wir kennen uns ja noch gar nicht, wir sehen und hören uns heute zum allerersten Mal. Magst du mal für alle, die gar nicht wissen, wer du bist, mach mal ein ganz kurzes Wrap-up, wie dein Setup aussieht, was du triathlon-technisch so machst, wo du lebst, wo du trainierst, dass wir mal eine ganz erste kleine kurze Einordnung haben, bevor wir da weiter reingehen.
Ja, natürlich. Ich bin der Fabian Kraft. Ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Nürnberg. Da bin ich jetzt auch gerade bei meinen Eltern noch zu Hause. Dementsprechend war natürlich der Rotsee Triathlon auch so eine Art Heimrennen für mich. Und ja, ich habe mit Triathlon, ich glaube, mein erster Triathlon war so 2009 beim Junior Challenge in Roth auch. Und ja, so ab 2014, glaube ich, bin ich in den Bayern-Kader gekommen. Und habe dann erst so richtig angefangen, Triathlon als Leistungssport zu machen. Und ja, dann war ich auch auf der Bertolt-Brecht-Schule beim Simon in der Klasse 3 Jahre. Das war auf jeden Fall eine witzige Zeit. Und nach der Schule, nach meinem Abitur, bin ich dann weitergezogen nach Saarbrücken an den Bundesstützpunkt. Habe mich da erst so ein bisschen auf der Kurzdistanz versucht. Ich glaube, wie jeder war da nichts für mich. Und ja, jetzt so seit letztem Jahr, beziehungsweise so richtig seit diesem Jahr, mache ich jetzt auch so ein bisschen Mitteldistanz und weiterhin noch in der ersten Triathlon-Bundesliga bin ich für den DSW Darmstadt am Start. Und ja, so viel mehr gibt es eigentlich nicht über mich zu erzählen, glaube ich.
Ja, Simon Mika, ihr kennt den Fabi ja, glaube ich, irgendwie ein bisschen besser. Macht mal, vervollständigt ihr mal Fabis Intro aus eurer Sicht.
Ja, sicher. Also ich nicht ganz so gut wie Simon, würde ich sagen, aber auch schon lange. Ich glaube, wir haben, glaube ich, beide zusammen unser erstes Bundesliga-Rennen gemacht, damals in Kraichgau 2018.
Das kann, ja, das kann gut sein, ja.
Und Simon, warst du
da
auch
im Start? Erstes.
Das ja, auch mein ja. Ich glaube, es war von vielen so, von diesen 2000ern, wo ja echt auch viele jetzt noch aktiv sind, so war das IS-Bundesliga-Rennen.
Waren wie viel wir auf jeden Fall alle da? Wisst ihr es noch?
Ich war 31.
Ich war, glaube ich, richtig schlecht. Also ich bin da noch, ich glaube, ich bin gut geschwommen. Ich weiß nicht, ob das Jahr war, wo wir vorne in so einem Breakaway zu 10 oder so noch durchgekommen sind, ganz knapp vor der großen Gruppe. Und dann bin ich beim Laufen so richtig gestorben.
Ach, du warst vorne?
Ja, ich war vorne tatsächlich. Und dann bin ich richtig hops gegangen. Ich glaube, ich habe irgendwo in den 50ern oder so gefinisht.
Klassiker. Ich glaube, ich war auf 22 oder 23. Also ein geiles Rennen. Da war, war der Start noch um 20.15 Uhr, oder?
Ja.
Ah, das war brutal.
Ja, genau. Ja, also seitdem kenne ich ihn. Und ja, dann regelmäßig Bundesliga zusammen gestartet. Und jetzt, ja, seit Corona hatte ich jetzt, glaube ich, nur noch 2 Bundesliga-Rennen oder so gemacht. Von daher haben wir uns weniger bei Rennen gesehen. Aber ich verfolge oder habe es auf jeden Fall weiterhin verfolgt. Und jetzt, ja, gerade dieses Jahr natürlich echt halt einen richtig guten Sprung gemacht. Und bin ich jetzt gespannt, wo es hingeht. Da, wie gesagt, ich war jetzt nicht mehr so nah dran, aber sowohl Simon hatte hier im Podcast ja mal gesagt, so Fabi, der hat echt Potenzial auf der Distanz, als auch Fred in Sierra Nevada. Er meinte so, es analysiert das alles bei Strava. und ich meine, die beiden, die kennen sich ja schon ein bisschen aus und haben schon viele analysiert und gestalkt wahrscheinlich. Nee, und von da bin ich halt auch gespannt, wie das jetzt noch weitergeht.
Ja, gute Formulierung. aber ja, dann würde ich auch nochmal anschließen und so Fabis Athletenprofil ein bisschen vervollständigen hier. Mhm. Also ja, wie Fabi schon gesagt hat, kennen wir uns auch schon lang. Ich glaube, wir haben uns eigentlich im BOC Cup so richtig kennengelernt. Also es muss wahrscheinlich irgendwas 2013 gewesen sein oder 2012 sogar schon.
Ist lang her. Ich weiß auf jeden Fall noch, bei so einem Jugendcamp bei Pierre Janda in Weiden waren wir auf jeden Fall auch mal zusammen im Zimmer mit Moritz Horn damals noch. Aber ich weiß nicht, ob wir uns davor schon so richtig kannten. Aber das war wahrscheinlich so das erste Mal. 2012 oder so. Schon lange her.
Auf jeden Fall, also mit so 11, 12 Jahren, denke ich mal. Und von da an haben wir eigentlich schon ziemlich viel zusammen gemacht. Also auch zusammen in der Klasse, wie du gesagt hast. Ich weiß noch den einen legendären Sprint, wo du, wann war das? War irgendwie mit 13 oder so. Da haben wir mal so Platz 2 ausgesprintet bei Freds Heimrennen. Da hat mich Fabi auf jeden Fall geschlagen, weil er die Innenkurve genommen hat, der Hund.
Ja, da konnte ich noch mit unfairen Mitteln dich ein bisschen noch in Schach halten, bevor du dann Jahre später.
Mit deinem bekannten Armschwung nach außen
ein bisschen Platz gemacht. Ich glaube, seitdem wird der Armschwung so beibehalten.
Nee, genau. Aber ich würde sagen, die Zeit danach hast du mich auf jeden Fall im Griff gehabt. Also gerade so, Fabi ist ein super Schwimmer, muss man wissen. Also Fabi war auf jeden Fall der mich im Training immer gepusht hat. War sicher auch einer der Gründe, so warum ich mich dann im Schwimmen noch auf jeden Fall weiterentwickelt habe und dann auch da so ein bisschen mitschwimmen konnte. Aber du bist damals schon auf jeden Fall super Zeiten geschwommen, kommst ja auch so ein bisschen vom Schwimmen und ja, bist ja eigentlich auch bis heute, glaube ich, gibt es wenig, was dich da im Schwimmen so in Bedrängnis bringen kann. Vielleicht auf der Kurzdistanz ein bisschen, hast du immer so ein bisschen gelitten, aber an sich, Fabi, Top-Schwimmer. Und auf dem Rad, denke ich, je nach Trainingsform und so, auch stabil dabei. Inzwischen, gerade kann ich es nicht so einschätzen. Da wird Fred mehr die Insights haben, wenn er jede Strafe-Einheit kennt. Aber was die Ergebnisse jetzt zeigen, hast du dich auf jeden Fall auch weiterentwickelt. Und im Laufen würde ich sagen, warst du damals auch schon immer super schnell. Und bei diesen ganzen Jugendrennen warst du auf jeden Fall immer der im Wettkampf am meisten abgeliefert hat und so die Trainingsleistung am besten immer direkt umsetzen konntest. Und ja, dann eine längere Zeit, da kannst du ja gerne auch mal noch ein bisschen drauf eingehen, wie es in Saarbrücken so für dich war, weil das ja an sich eigentlich schon der logische Weg war. Du warst erfolgreich in der Juniorenzeit, warst jetzt nicht ganz in den Top 3 vorne mit dabei, so wie ja viele, aber wenn du halt dann weitermachst, ist ja sicher viel möglich gewesen. Und bist dann eben schon 4, 5 Jahre so in Saarbrücken gewesen und hattest jetzt keine leichte Zeit auf der Kurzdistanz. Da kannst du uns ja nochmal so ein bisschen mitnehmen, um dann auch letztendlich, wie die Entscheidung jetzt zustande kam, dann doch dich auf einer neuen Distanz zu probieren.
Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich war so in der Jugend oder in den Juniorenjahren war ich immer so gut mit vorne dabei, sage ich mal, aber so für die ganz vorderen Plätze hat es eigentlich nie gereicht. Und ja, ich habe dann damals mit Roland auch noch länger gequatscht und ich wäre eigentlich auch gerne in Nürnberg geblieben. Ich glaube, da waren die Trainingsbedingungen ja auch top und ja, mit der Gruppe, die war auch echt richtig stabil. Aber ja, ich wollte einfach auch mal was Neues sehen und irgendwie woanders hin, weil ich meine, die meisten von Stützpunkten in Nürnberg, die kamen ja auch irgendwie von außerhalb und hatten da irgendwie neue Reize. Und ich habe ja da zu der Zeit auch noch viel in Erlangen im Schwimmverein trainiert. Und ja, dementsprechend wollte ich mal woanders hin. Und ja, durch Connections zu Konkurrenten und Freunden fiel dann eigentlich die Entscheidung relativ leicht, nach Saarbrücken zu gehen. Und ja, die Zeit war nicht ganz so einfach. Ja, ich glaube, das war schwierig irgendwie. Ja, ich habe angefangen zu studieren, Materialwissenschaften und Werkstofftechnik im Bachelor. Und ja, ich habe das alles nicht so unter einen Hut bekommen, beziehungsweise irgendwie das Training und die Uni so zu vereinbaren. Vor allem dann mit sich steigernden Trainingsvolumen, war auf jeden Fall ziemlich hart. Und ja, da hatte ich irgendwie noch nicht so ganz den Dreh raus, wie man, ja, wie viel man von der Uni weglassen kann und trotzdem irgendwie die Klausuren besteht. Und so wirklich Training auslassen wollte ich nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der dann irgendwie ja, Trainingseinheiten weglässt, um dann irgendwie besser lernen zu können oder in die Vorlesung zu gehen. Und ja, ich glaube, das hat mich alles ganz schön überfordert und dann kamen auch relativ schnell schon Verletzungen dazu, die ich dann auch nicht so richtig auskuriert habe oder ja, zu schnell wieder angefangen habe. Dann ja, in einem Winter habe ich mir mal so das Außenband beim Fußballspielen, beim Aufwärmen vom Athletiktraining angerissen. Seitdem ist das Fußballspielen dann auch verboten in Saarbrücken. Genau, und ja, ich war dann danach mit dem Bayern-Kader auch nochmal auf Fuerte mit euch. Und da wollte ich dann schon wieder anfangen zu laufen. Und es war eigentlich viel zu früh. Ich hatte noch so eine, ja, so eine Schiene am Fuß. Und ja, danach haben sich halt die ganzen ja, Folgeverletzungen kamen dann halt davon, die man ja heute auch noch so ein bisschen an so Disbalancen irgendwie sieht. Ja, und da hatte ich da sehr, sehr viel Probleme, kam dann auch nicht viel irgendwie auf Laufvolumen oder Qualität. Und ich glaube, das ist halt auf der Kurzdistanz auch immer sehr wichtig gewesen, beziehungsweise war dann in den Jahren sowieso schon meine Schwäche so ein bisschen. Ich glaube, beim Schwimmen und Radfahren war ich immer auch okay dabei vorne auf der Kurzdistanz, aber hinten raus hat es halt immer gefehlt und irgendwie auch so diese Konstanz. Und ja, dann wollte ich irgendwie, war ich so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, entweder du probierst es jetzt irgendwo nochmal professionell, sage ich mal, oder ja, du konzentrierst dich jetzt irgendwie doch mehr auf deinen beruflichen Weg und gehst halt den Master dann vielleicht auch woanders hin. Und ja, dann habe ich mich entschieden, ja, okay, ich versuche es nochmal, aber ja, vielleicht auf einer anderen Distanz, weil die mir vielleicht auch mehr liegen kann, wo ich vielleicht, ja, meine, ja, Schwimmperformance auch so ein bisschen mehr zeigen kann und wo ich irgendwie nicht sozusagen abhängig bin von den Leistungen anderer, sondern nur von meinen eigenen Leistungen. Und ja, dann habe ich letztes Jahr schon zwei Mitteldistanzen gemacht, die beide eigentlich echt für den Anfang sehr, sehr gut liefen und ja, hat irgendwie mir auch mehr Spaß gemacht. Die Events, die waren stressfreier und alles und ja, dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschieden, auf der Mitteldistanz unterwegs zu sein. Und ja, bis jetzt war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also gerade so, ich finde es auch echt beeindruckend, wie du so Studium noch mit nebenbei gemacht hast. Hätte ich mir nie vorstellen können. Aber es ist ja auch sicher dann ein Nachteil von so einem Stützpunkt, dass du halt dann immer siehst, okay, die Trainingsgruppe ist irgendwie am Trainieren und du willst keine Einheit weglassen. Du kannst ja auch nochmal drauf eingehen, weil du ja jetzt auch einen Trainerwechsel hattest, wie das so unter den Trainern war, weil du ja so, wie es auf mich gewirkt hat, warst du halt auch immer so ein bisschen der, okay, der alles mitgemacht hat, im Training immer für die anderen auch da war, also als guter Trainingspartner, aber auf den halt relativ wenig individuell Rücksicht genommen wurde. Und das ist dann natürlich auch ein Nachteil von einer großen, starken Gruppe, dass man da so ein bisschen untergehen kann, wenn man halt schon irgendwie immer mitkommt, aber unterbewusst halt dann eigentlich doch vielleicht das zu viel ist oder man was anpassen müsste.
Ja, klar, so mit der Trainersituation, das war mir aber schon relativ schnell immer eigentlich bewusst, weil ich war, ich glaube, ich war in der Jugend mal ein, zwei Jahre in damals noch DC-Kader oder wie das hieß, aber ich war ja nie wirklich in der Nationalmannschaft oder hatte irgendwie eine Kaderquali und dementsprechend wusste ich jetzt auch, dass ich nicht sozusagen das höchste Tier an Athleten in Saarbrücken bin und ja, mich da eigentlich auch selber irgendwie hocharbeiten muss und ja, ich glaube, als Trainingskollege war ich da schon immer gut zu haben, besonders dann auch im Wasser für die anderen. Und ja, mir war das schon ein bisschen bewusst, dass ich so teilweise auch so ein bisschen die Trainingsbitch natürlich bin. Aber
ich wollte es nicht sagen.
Ja, so ist es einfach. Ich meine, teilweise, oder ich konnte ja davon trotzdem auch sehr viel profitieren. Aber dass jetzt individuell nicht so extrem viel auf mich geschaut wurde, war mir dann auch klar. Und ja, ich war jetzt bis letztes Jahr war ich noch bei Steffen Justus, ja, war mein Trainer und das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Da war die Kommunikation auch echt gut und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es war dann so, als ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht mehr auf der Kurzdistanz unterwegs sein, es macht mir einfach nicht mehr so viel Spaß und dieses Punktesystem ist einfach nichts für mich. Haben wir uns dazu dann entschieden, sozusagen getrennte Wege zu gehen, wobei ich ja immer noch in der Trainingsgruppe dabei bin und ja regelmäßig dort mitschwimme und ich glaube, ich davon auch immer noch profitieren kann und ja, da natürlich das Verhältnis auch noch sehr, sehr gut ist, aber ja, dann habe ich mich dazu entschieden, ja, einen neuen Trainer oder eine neue Trainerin zu suchen und ja, hatte dann Kontakt mit der Rebecca Robisch und ja, seit November ungefähr oder seit Anfang der Trainingszeit von dieser Saison werde ich jetzt von Rebecca gecoacht und das funktioniert auch alles sehr, sehr gut und die Absprache trotzdem mit dem Stützpunkt in Saarbrücken ist dort echt ideal und kann das alles da sehr, sehr gut vereinbaren und ja, kann auf jeden Fall bis jetzt so weitergehen und ja, das Training hat sich natürlich auch schon ein bisschen geändert, aber ja, ich kann immer noch gut viele Trainingseinheiten mit den Kurzdistanzern auch noch so mitmachen.
Ja, nice. Wir hatten ja am Anfang vom Jahr war mal Moritz Göttler hier dabei und bei dem, der würde jetzt gerade ganz gerne nach Saarbrücken gehen oder zumindest damals war das so, hat halt gesagt, er braucht dafür jetzt aber irgendeinen Kaderstatus. Wie ist es jetzt bei dir? Du bist jetzt ja quasi am anderen Ende sozusagen davon. Du warst jetzt lange da, hast jetzt lange die Vorteile genießen können, aber halt auch die Nachteile gespürt, jetzt wie gerade beschrieben, ist ja auch ganz normal. Wie ist jetzt gerade so die Situation, sage ich mal, politisch mehr oder weniger, darfst du da trotzdem jetzt noch mittrainieren, obwohl du jetzt Mitteldistanzler bist? Wie ist das mit Schwimmzeiten und so? Du wohnst, glaube ich, nicht oben am Stützpunkt, oder?
Genau, also ich wohne nicht oben am Stützpunkt, ich war noch nie da oben. Und ja, das war schon immer so ein bisschen eine Diskussion. Da gibt es ja auch so irgendwie so Vorgaben von der DTU, wie das da aussieht, dass man überhaupt am Bundesstützpunkt irgendwie mittrainieren darf. Und da heißt es auch, dass man eigentlich Teil des Bundeskaders sein muss. Ja, es gab da immer schon viel Diskussionsbedarf bei uns, besonders bei den Jungs, weil ich glaube, abgesehen von Tim hat von den Jungs oben niemanden Kaderstatus, soweit ich das weiß. Und ja, klar, bei den Mädels läuft es auf jeden Fall besser. Aber ja, vor allem Tim braucht ja dann auch irgendwelche Trainingskollegen und vor allem im Wasser. Und ja, also es ist auf jeden Fall so vereinbart, so ähnlich wie, ich glaube, bei Justus zum Beispiel auch, der immer noch bei uns im Wasser mittrainiert, dass ich auch die Schwimmzeiten auf jeden Fall mitnehmen darf und dort mittrainieren kann. Auch die Pläne natürlich dann mitschwimmen darf. Und der Rest wird dann von Rebecca alles abgedeckt individuell. Und ja, wenn sich dann Sachen so überschneiden, bin ich immer herzlich dazu eingeladen, dann ja irgendwie für Tempoläufe, Tempodauerläufe oder natürlich auch für lockere Radeinheiten, die wir ja untereinander immer selbstständig abklären, da mitzufahren. Also da ist jetzt nicht so, dass irgendwie dann Steffen, Andreas oder so sagen, ja, du bist nicht Teil des Bundesstützpunkts, du darfst da jetzt nicht mitmachen. Ich denke, da ja, ist die Kommunikation auf jeden Fall ziemlich gut und auch alles noch relativ locker geregelt.
Ja, ist ja gut, letztendlich, wie du sagst, profitieren ja alle gegenseitig so ein bisschen voneinander. Ist natürlich aber trotzdem immer auch verständlich, dass der Verband irgendwie eine Vorgabe machen muss, weil letztendlich zahlt der Verband die Trainer und stellt die Infrastruktur und dann muss man es natürlich auch irgendwie begrenzen. Aber ja, solange der Platz da ist, sage ich mal, und es irgendwie verfügbar ist und man sich, ja, du bist jetzt keiner, der da eine Boje im Wasser ist und da einen Platz nur wegnimmt und alle müssen rumschwimmen. genau, du trägst auch was dazu bei für gute Gruppenstimmung und so. Deswegen finde ich es immer gut, wenn man das dann nicht ganz so strikt auslegt, wenn es insgesamt eine gute Sache ist, ja.
Kurze Werbung.
Blackroll unterstützt uns auch in dieser Folge. Vielen Dank für den Support. Wir wissen alle eins ganz gewiss, dass der Schlaf das Allerwichtigste ist, wenn es darum geht, sich gut zu erholen. Da könnt ihr sonst was machen. Wenn der Schlaf darunter leidet, dann ist das nichts. Und da setzt Blackroll an. Blackroll hat eine ganze Reihe an Schlafprodukten, aber eine Sache, von der werde ich nicht müde, es immer wieder und immer wieder zu erwähnen, und zwar das Blackroll Recovery Pillow. Ich schwöre auf dieses Kopfkissen, seitdem ich es habe. Ich habe das jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren. Und in jeder Nacht, wo ich ohne dieses Kissen schlafe, weil ich irgendwo unterwegs bin, wo ich es nicht mitnehmen konnte, vermisse ich es wirklich. Also no joke, ich schwöre auf dieses Kissen. Man kann das auch verdammt gut mitnehmen, man kann das klein zusammenrollen, man hat so eine kleine Tasche dabei, kann man wirklich sehr gut mitnehmen. Ich muss sagen, manchmal vergesse ich es und bin dann wirklich richtig sad und richtig genervt, dass ich es nicht dabei habe, weil mich macht kein Kissen so glücklich wie das Recovery Pillow von Blackroll. Das ist es einfach. Ich schlafe so viel besser da drauf. Und ich möchte wirklich nie wieder ohne. Ich habe mittlerweile in meinem Umfeld schon so vielen Leuten von dem Kissen erzählt und auch so viele Leute davon überzeugt. Und alle, die es dann letztendlich mal haben, sagen alle, boah, ey, das ist wirklich das beste Kissen. Das hätte ich dir nie geglaubt, Simon. Aber es ist so. Und ich kann auch sagen, ich weiß, dass sehr, sehr viele Profis dieses Kissen haben und das ist unsponsored. Die haben keine Partnerschaft, nichts damit Blackroll, sondern die nutzen alle dieses Kissen, weil es einfach wirklich verdammt gut ist. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, investiert in euren Schlaf. Und allen voran, euer erstes Tool muss das Blackroll Recovery Pillow sein. Blackroll.com und mit dem Code BuddyTalk15, BuddyTalk15, gibt es 15% auf unseren Nacken. Also, viel Spaß beim gut schlafen und beim schönen Träumen auf deinem Blackroll-Kissen.
Werbung Ende!
Können wir ganz kurz auf das Thema, es würde mich interessieren, so Trainerwechsel. Wie sah da der Prozess bei dir aus? Wie hast du dich auf die Suche gemacht? Was waren so deine Needs? Jetzt auch mit den Lehren, die du aus der Verbandsstruktur gezogen hast, okay, wo hast du das gesehen, okay, was hat dir da irgendwie vielleicht dann trainermäßig gefehlt, was brauchst du, was möchtest du, was waren deine Kernpunkte ans Anforderungsprofil für einen neuen Trainer, neue Trainerin?
Boah, das ist schwierig eigentlich zu sagen, also ich habe das eigentlich viel aus Gefühl gemacht, ich wusste auf jeden Fall, dass Richtung Mitteldistanz ich auf dem Rad auf jeden Fall noch viel machen muss oder, sag ich mal, das Radvolumen auch hochgeschraubt werden muss. Und ja, ich habe dann viel mit Steffen geredet. Der hätte mich vielleicht auch gerne weiter trainiert, aber ja, mit diesen Verbandsstrukturen von der DTU wäre das halt einfach nicht gegangen. Und dann hat Steffen mir einfach ja, Rebis Kontakt weitergegeben, hat gesagt, ja, der Rebi, die will jetzt auch als Trainerin durchstarten, versucht doch da mal. Und haben dann auch zu dritt geredet, längeres Gespräch gehabt und auch so ein bisschen, ja, so schon eine grobe Saisonplanung und dann für dieses Jahr so ausgelegt und was wir verändern wollen und wo vielleicht noch so ein paar Baustellen sind. Und ja, das hat mich dann eigentlich auf Anhieb eigentlich direkt überzeugt und dann habe ich gesagt, ja, versuchen wir es einfach. Und ja, wenn das jetzt nicht klappen sollte oder wenn ich merke, das ist irgendwie doch nichts für mich von den Plänen her, dann hätte ich mich vielleicht auch noch weiter umgeschaut, aber das hat eigentlich auf Anhieb echt gut funktioniert. Und ja, dann hat es ja im Winter auch, ach, alles von den Plänen war echt super. Ich habe schon gemerkt, dass die Fitness auf jeden Fall kommt. Ich glaube, ich bin auch ein relativ einfacher Athlet, glaube ich, zu trainieren. Jetzt, wo ich so eine längere Zeit verletzungsfrei bin, dass ich jetzt auch nicht die kompliziertesten Pläne brauche, um fit zu werden, sondern dass ich so ein bisschen Konstanz brauche und mehr oder weniger durchtrainieren muss ohne größere Probleme und dann die Fitness so von alleine kommt. Und ja, deswegen hat es auch auf Anhieb auch so alles, dieser Trainerwechsel, was ja für andere Athleten vielleicht auch immer etwas schwieriger ist und ein bisschen länger braucht, dass es so ein bisschen fruchtet. Ja, bei mir hat es da auf Anhieb halt echt gut funktioniert. Und ja, so wie es jetzt ist, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden.
Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast einen Schritt auf die Mitteldistanz gemacht, weil du auch das Gefühl hattest, es könnte dir ein bisschen besser liegen. War das jetzt rein anhand von einfach der Sache, zum Beispiel mit dem Schwimmen, von so Erfahrungen und okay, ich habe das Gefühl, das, oder habt ihr da auch schon das an spezifischen Trainingswerten oder sowas gesehen? Oder irgendwie Labordiagnostiken, wie kam da so das Gefühl halt da auf?
Nee, eigentlich so gar nicht so viel an irgendwelchen Daten, so eher so aus dem Gefühl, aus dem Training raus. Also ich glaube, früher so als Junior war ich eher noch so ein bisschen der spritzigere Athlet, so ein bisschen der Laktazide-Typ, wo ich sage, ja, ich kann so richtig reinhalten, kurz reinhalten, aber sobald es irgendwie länger wird, ja, geht mir so ein bisschen Kraft und Energie aus. Aber so die letzten Jahre hat sich das alles so ein bisschen geändert, dass ich eher über die längeren Sachen so ziemlich stabil bin und auch eher ermüdungsresistent gegenüber den anderen war. Und ja, dann habe ich halt so ein bisschen auch an olympischen Non-Drafting-Rennen so ein bisschen gesehen, okay, so, ja, diese längeren Sachen, die könnten mir doch schon mehr liegen und habe das dann einfach durch Ausprobieren dann ja, so feststellen können.
Würdest du auch sagen, du hast gemeint, du hast ein paar Baustellen, habt ihr erkannt oder wollt ihr umsetzen? Hast du da irgendwas Konkretes, wo du sagst, boah, das war ein Game Changer? Oder ist es dann doch eher die Konstanz einfach nur gewesen und nichts Spektakuläres? Weil ich würde ja sagen, du bist jetzt auch fitter, als du in der Zeit warst, wo du noch auf der Kurzdistanz warst. Und das ist auch generell super interessant, finde ich, weil das bei vielen so ist. Die dann, ja, wie zum Beispiel auch ein Rico, der war ja auch in seiner Kurzdistanzzeit lang nicht so fit, wie er jetzt ist. Wo ich mir auch manchmal denke, okay, vielleicht hat er es auch damals ein bisschen zu sehr gewollt und dieses Training war einfach zu intensiv. Und dieses, ja, dieser gesamtheitliche Ansatz, weniger Rennen, mehr Fokus aufs Training, keine dieser Sessions, wo man sich komplett wegschießt, wo man denkt, die braucht man für die Kurzdistanz. Ja, insgesamt fährt man besser einfach damit.
Ja, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass ich vielleicht auf der Kurzdistanz jetzt auch besser wäre durch dieses Training. Ich glaube es lieber, aber wie du schon gesagt hast, vor allem an der Konstanz, dass ich gut durchtrainieren konnte. Jetzt vor allem im Winter auch so, mein Laufvolumen hat sich echt gut gesteigert und auch ja komplett ohne Probleme. Was auch, also der größte Game Changer, aber da bin ich schon zum Glück so seit 2, 3 Jahren unter Behandlung, ist mein Physio, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, du hast jetzt so viele Verletzungen gehabt, du musst regelmäßig zum Physio und dich da behandeln lassen. Das hat auf jeden Fall viel ausgemacht. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt jetzt auch auf der Kurzdistanz. Also wenn ich noch so Bundesliga-Rennen mache, ob sich das da auch so positiv auswirkt. Ich fand letztes Jahr schon so, meine Bundesliga-Rennen waren eigentlich auch schon ja, ganz stabil oder war sehr zufrieden, obwohl ich da sozusagen noch Kurzdistanz-Athlet war. Ich habe es halt nie irgendwie international hinbekommen. Deswegen ja, bin ich jetzt umso gespannter, wie das jetzt dann so wird. Und ja, so an Trainingseinheiten hat sich natürlich auch viel geändert. Also es sind kaum Einheiten mal dabei, wo ich jetzt irgendwie sage, ich muss irgendwie ans Limit gehen, sondern es ist halt alles sehr, sehr viel kontrollierter. Vielleicht liegt es auch mir besser oder kann es mein Körper einfach auch dann besser verarbeiten, wenn die Einheiten an sich nicht so intensiv sind?
Finde ich, denke ich jetzt gerade erstmal erstmal so drüber nach, wo Simon das gerade meinte, so mit den weniger Rennen. Ist jetzt ja auch nicht so, dass die Rennen auf der Kurzdistanz, die du da machst, dann alle jetzt in Deutschland, Österreich, Niederlanden sind, jetzt so Holten oder sowas gibt es zwar auch, aber du hast ja auch den ein oder anderen, das ein oder andere Race im Ostblock oder irgendwo in Afrika oder sowas. Ja. Und ja, ich meine, da ist halt dann auch schnell mal direkt eine Woche halt dann an Training weg, so mit hinfliegen, dann nach dem Rennen da zurückkommen, da hört man echt wilde Geschichten so von irgendwelchen Afrika-Cups mit Radkoffern, die verloren gegangen werden, dann fängst du dir dann noch irgendwie im Schnitt alle anderthalb Jahre nochmal irgendwas mit dem Essen da halt ein, und ich glaube schon, dass das halt auch da gut halt mit reinspielen kann.
Ja, ich glaube, das jetzt natürlich deutlich entspannter ist. Also ja, voll. Gerade ja. So, du hast halt voll das Problem, weil im Prinzip hast du die WTCS-Serie, die ist geregelt. Da hast du, sagen wir mal, die meisten Athleten machen 5 bis 6 Rennen im Jahr mit diesen WTC aus der Serie und vielleicht noch 1, 2, je nach Punktebedarf, maximal 3 Rennen, so ein bisschen außenrum. Aber die Leute, die das machen, haben meistens genug Punkte, dass sie von vornherein wissen, okay, sie können diese Rennen machen. Und hast auch immer wieder diese 4 bis 6 Wochen Trainingsphasen zwischen den Rennen und hast halt auch die längste Saison eigentlich über den Zeitraum betrachtet. Also WTCS fängt super früh an und hört spät auf. Und im Entwicklungsbereich, so in der U23 oder, sage ich mal, die Athleten aus der zweiten Reihe, die versuchen, in den Weltcup und WTCS zu kommen, da aber nicht gesetzt sind, die müssen halt eigentlich die ganze Zeit irgendwie irgendwelchen Rennen und Punkte nachrennen und können sich dann schwerer auf so gesetzte Rennen fokussieren. Und dadurch hast du halt eigentlich so einen Trend, der super auseinandergeht, weil die besten Athleten wissen, okay, sie können da und da starten, machen strukturierten Jahresplan. Und wenn du irgendwie von unten hochkommst, denkst du dir nur so, okay, auf welches Rennen komme ich als nächstes überhaupt drauf? Ich hatte es jetzt selber wieder mit einem Athleten von uns hier, der ist erst 2 Wochen jetzt vor dem Europacup in Holten überhaupt auf die Liste gerutscht. Da wussten wir halt gar nicht, okay, kann er das überhaupt machen? Also es ist halt viel so nicht ideal in der Trainingsplanung und dann hast du noch die Reisen, wo viel wegfällt und dann ist es auch noch für den Kopf nicht ganz so einfach, weil du dich nicht perfekt auf was einstellen kannst. Von dem her ist natürlich erstmal dieses ganze Mitteldistanz-Setting, okay, du kannst dich auf jeden Fall für die Rennen anmelden, wenn du jetzt nicht gerade verpennst, irgendwie den Anmeldezeitraum da einzuhalten, ist natürlich deutlich entspannter erstmal und eigentlich auch sportlich gesehen viel sinnvoller, ja.
Ja, wie Simon schon meinte, das war halt immer ultra viel Stress. Du musst direkt am Anfang der Saison schon schauen, irgendwie, welche Rennen muss ich vielleicht nach Afrika fliegen, um überhaupt dann, ja, damals im Europacup irgendwo reinzukommen, um sich vielleicht irgendwo dort noch für irgendeine Meisterschaft zu qualifizieren. Und dann waren die Reisen auch, ja, an sich immer irgendwie nach Marokko oder Tunesien auch immer sehr, sehr viel Stress. Und dann kommt ja Gepäck nicht an und ja, fängst dir noch irgendwas ein, bist dann krank, ja. Musst aber die Woche darauf noch irgendwo wieder racen, um wieder irgendwo Punkte zu holen. Und das ist jetzt auf jeden Fall irgendwie stressfreier. Ich glaube, das hat mir auch immer sehr viel Energie genommen, weil ich mir da auch immer viel Kopf gemacht habe, obwohl meistens eigentlich alles gut gegangen ist. So, wenn ich so Mikas Reisen immer auch sehe, denke ich mir auch, boah, der ist auch viel unterwegs. Deswegen weiß ich nicht, ob das so extrem viel besser dann immer auch wird.
Ja, das ist ja auch, also das, dieses auf der Kurzdistanz, den Rennen hinterherfliegen, das ist ja, muss man auch mal sagen, unglaublich teuer.
Ja, also, auf jeden Fall,
das
ja.
Das muss man ja auch mal mit reinbringen. Und jetzt ist es ja nicht so, dass ihr dann da, wenn du in der Kurzdistanz irgendwie um Punkte kämpfst, ist jetzt nicht so, dass man auf jeden Fall mal ein 6-stelliges Jahresbudget an Sponsorengeldern hat, wo man sagt, ja komm, damit können wir jetzt mal arbeiten. Da muss man ja, glaube ich, dann schon auch irgendwie von Monat zu Monat irgendwie gucken, wie man dann die nächsten Flüge wieder bezahlt, oder?
Ja, also bei mir auf jeden Fall. Sponsoren sind bei mir auf der Kurzdistanz sehr, sehr knapp gewesen, so gut wie gar nicht. Da war viel noch von den Eltern auf jeden Fall finanziert. Und ja, selbst wenn man dann mal beim Afrika-Cup irgendwie aufs Podium kommt, kriegst du halt, wenn du überhaupt das Preisgeld mal bekommst, weil da gab es auch schon Rennen, da habe ich bis heute noch nichts bekommen. Und wenn kriegst du halt so viel.
Wenn du es vor Ort nicht gleich bar bekommst, dann weißt du eigentlich
schon, dann ist schwierig. Ja, und keine Ahnung, mit so einem, ich war mal Dritter in Tunesien irgendwo, da kriegst du irgendwie 350 Euro oder so. Da, ja, hast du halt gerade so die Flüge drin, aber Hotel, sonstiges ist halt dann auch nicht dabei.
Und da muss man auch immer sagen, die haben dann so Exklusivrecht, dass wenn du dort startest, dann musst du dieses Hotel dort und dort nehmen, so Race Hotel. Da ist es teilweise, gibt es da Stories, da sind die Athleten am Flughafen angekommen, wollten irgendwo anders halt hinfahren und wurden dann da nicht hingelassen, weil die halt in das offizielle Rennhotel müssten, wo die Hotelbesitzer dann abcashen wollen von den Athleten. Also das ist wirklich
Vogel. Ja, und auch so die Hotelzimmer und so waren dann immer viel, viel teurer auf einmal für die Athleten, als wenn du es halt irgendwie über Booking.com oder so gebucht hättest.
Was? Also
das war dann schon immer echt skandalös, ja.
Okay, komm, in das Thema gehen wir mal rein. Also wie? Nochmal. Hotelzimmer sind dann für euch als Athleten teurer, weil ihr das dann über die Veranstaltung buchen müsst oder euch das einfach abgezogen wird und da kassieren die ab oder was?
Ja, so war das. Also du hast schon auf der Triathlon.org-Seite irgendwie gesehen, okay, das und das ist das Race Hotel und du sollst halt irgendwie die kontaktieren und dann dort buchen. Und die Preise waren dann halt auch immer direkt angegeben und ja, die waren halt auch immer gar nicht so günstig. Hast du eigentlich andere Vorstellungen irgendwie, wenn du in Tunesien oder so bist? Und dann haben wir das auch verglichen und es war halt ja so viel teurer auf jeden Fall pro Nacht. Und wir haben dann auch mal nachgefragt und dann, ja, ihr Argument war, ja, sie passen ja auch irgendwie auf die Räder und was weiß ich auf, die wir irgendwie auf dem Hotelzimmer haben und ja, irgendwie Security Service, was weiß ich. Ja, die haben halt immer irgendwelche Sachen gesucht, um dann irgendwie noch ein bisschen Geld zu machen.
Man muss halt auch sagen, dass viele Verbände, die nicht so groß sind wie jetzt zum Beispiel der Deutsche Verband, für die ist es ja schon ein Ding, wenn ihre Athleten halt so im Kontinentalcup fliegen und dann kriegen die das teilweise auch schon finanziert. Und dann ist es halt für die super einfach, über den Verband einfach das offizielle Rennhotel zu nehmen, das direkt mal Verband einzureichen und das Geld wieder zu kriegen. Das heißt, das ist den Athleten dann teilweise egal, was das Hotel kostet, weil es dann vom Verband übernommen wird. Also es ist bei nicht vielen Verbänden so, das ist dann eher so bei diesen bisschen dubiosen Nationenverbände, sage ich mal. Aber deswegen sehen halt die Veranstalter immer irgendeine Chance, da Kohle zu machen. Und es ist teilweise auch so bis zum Weltcup hoch. Also ich war auch in Korea, da bekommen halt dann die Top 5 Athleten von der Liste, bekommen das Zimmer immer gestellt, also die zahlen gar nichts. Dann können die halt noch jemand mitnehmen. Das heißt, es sind auf jeden Fall schon mal ein paar Athleten vor Ort in dem Rennhotel. Dann dadurch, dass die nehmen eigentlich immer schon so, ja, ich würde schon sagen, immer relativ teure Hotels, weil da doch immer irgendwelche Offiziellen dann da untergebracht sind, auch von World Triathlon und so. Und dann gibt es bestimmt immer noch 50% der Athleten, die auf jeden Fall auch in das Hotel gehen, weil die kommen dann aus Neuseeland oder Australien oder USA. Da ist es, für die ist es dann eh nicht so teuer, weil das ist eigentlich ein normaler Preis dann. Aber wenn du dann selber mal guckst und dir denkst, okay, ich telefoniere mich noch mit 2, 3 Kumpels zusammen, wir nehmen Airbnb, dann bist du teilweise da, ich sag mal, mit 20% der Kosten rausgekommen. Als wenn du da irgendwie 180 Euro pro Nacht in irgendeinem Hilton oder so zahlst. Betrugsmasche, Kurzdistanz hier,
ja, aufgedeckt. Öfters war es bei uns auch immer so, dass du immer nur Cash-only bezahlen konntest. Also Karte wollten sie gar nicht sehen.
Wirklich?
Ja.
Yeah. Das ist ja richtig wild. Da muss mal eine Spiegel-TV-Doku drüber geben.
Ja. Ey, da bin ich auch echt froh, dass ich da nie, ich muss ja nie Africa oder Asia Cup starten, zum Glück.
Ja, das ist schon echt wild. Da habe ich auch schon ein paar wilde Stories gehört. So. Ist vielleicht noch eine Frage. Jetzt bist du ja in diesem Keforma-Team. Ich glaube, das ist für viele Zuhörenden noch eher unbekannt. So. Wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr da für einen Support? Gib da gerne mal einen Einblick. Auch wie du oder seit wann du da genau drin bist und wie es da so ein bisschen dazu gekommen ist?
Also ich bin da jetzt seit diesem Jahr oder seit dieser Saison, also sozusagen seit 01.01.2025 in dem Team und ja, die sind tatsächlich auf mich zugekommen und haben mich einfach über Insta mal angeschrieben und dann, ja, ich kenne ja schon Marcel Bolbert und den Arne Leis, die da auch in dem Team sind und habe dann mit denen so ein bisschen gequatscht, wie das da so ist und habe dann auch ein paar Gespräche mit denen geführt und ja, Keforma ist ein Nahrungsergänzungsmittel Marke aus der Schweiz. Und ja, die sind sozusagen das Powerbar in der Schweiz oder ja, so wie andere Marken natürlich. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Und ja, die unterstützen mich auf jeden Fall in Sachen Material und ja, auch dann natürlich von Keforma die Sachen mit Ernährung und ja, Räder und Laufräder und so, alles kriegen wir gestellt und ist auch echt super, so als Einstieg dann sozusagen in das Profi-Business Mitteldistanz erleichtert es auf jeden Fall sehr, sehr viel, was das Finanzielle angeht. Ja, finanziell kriegen wir da jetzt nichts noch zusätzlich dazu, aber ich denke, so für den Anfang ist es auf jeden Fall ein gutes Sprungbrett, um da gutes Material zu haben, um da konkurrenzfähig zu sein und ja, da mithalten zu können und da nicht schon irgendwie einen Nachteil zu haben, weil es irgendwie finanziell hakt.
Ja, das ist ja auch, ist mal auf der Mitteldistanz auch schon mal eine riesengroße Herausforderung, überhaupt nur ein konkurrenzfähiges Fahrrad sich zuzulegen. Weil ich meine, ein konkurrenzfähiges Fahrrad, von welchem Budget sprechen wir da? 10, 12?
12 ungefähr. Hätte
ich gesagt, ja. Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ja, mit Laufrad-Setup also, und so. Und dann brauchst du noch einen Helm, ja. Anzug. Es ist ja ein bisschen komplexer als Kurzdistanz. Da hast du nicht nur dein Rennrad und die Carbonlaufschuhe im besten Fall, sondern noch, ja, klar, alles Material natürlich drumherum. Aber wie du sagst, ist eigentlich eine gute Sache, wenn es sowas gibt, dass du so ein bisschen als Sprungbrett leben kannst. Und gerade wenn du jetzt so Erfolge wie dieses Jahr hast, wir können ja nochmal, haben wir noch gar nicht gesagt, zweiter Platz Kraichgau 73 und zweiter Platz 73 Valencia. Sind das eigentlich so deine größten Erfolge, oder? Würde ich mal sagen.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Ja, und da ist ja, ja, denke ich, bist du jetzt schon auf dem Radar von ein paar mehr Leuten als letztes Jahr.
Ja, wahrscheinlich schon. Ist auch cool, mal irgendwie so ein Hotel vom Veranstalter gestellt zu bekommen. da fühlt man sich dann doch schon so ein bisschen geehrt. Kannte ich so weit noch nicht. Ja, mal schauen. Hoffentlich gibt es noch so ein paar Rennen, wo ich dann noch mich ein bisschen bekannter machen kann. Und ja, bin mal gespannt, wie es da noch so weitergeht.
Aber was schwebt dir so vor?
Jetzt dieses Jahr noch so an Zielen,
ja,
oder so.
Ja.
Ja. Also ich mache jetzt in 2 Wochen mal jetzt erstmal die 73 EM in Schweden, in Jönköping. Ich denke, das ist ja dann wahrscheinlich so das stärkst besetzte Rennen, was ich dann je gestartet bin. Bin mal gespannt, wer da noch so startet auf jeden Fall. Und ja, wer da cool auf jeden Fall irgendwie...
Hannes ist auf jeden Fall am
Start.
Wer? Kannst du
das mitschwimmen? Ah ja, habe ich schon gehört, ja. das ist auf jeden Fall sehr gut für die Schwimmpace.
Ja,
bin da mal gespannt, wie es da dann so läuft und ob sich die Rennen krass so unterscheiden von den Rennen, die ich bisher gemacht habe. Und ja, dann will ich dieses Jahr eigentlich auch irgendwann nochmal Pro Series starten, wahrscheinlich dann Zell am See, wie viele Deutsche. Und ja, dann Richtung Marbella im November ist ja dann noch schon ganz schön lang. Da muss ich dann mal schauen, was ich dann noch angehe. Aber ja, irgendein Rennen wird es dann wahrscheinlich auch noch geben, aber da weiß ich noch nicht so ganz genau.
Und hast du schon einen Plan, wo es langfristig hingehen soll? Oder wie du dich ausrichten willst? Du kannst ja kurz mal Update geben, wie lange studierst du noch? Wo siehst du dich so in den nächsten Jahren?
Dieses Jahr ist auf jeden Fall so ein bisschen richtungsweisend. Es wäre natürlich auch schon mal ein Traum, irgendwann in der T100 zu starten. Mal schauen, ob es irgendwann noch Realität wird. Ansonsten, irgendwann will ich natürlich auch mal Langdistanz starten. Ob das jetzt nächstes Jahr schon der Fall ist, weiß ich nicht. Muss mir dann nochmal genau überlegen. Und ja, das lasse ich so alles so ein bisschen auf mich zukommen. Ich denke, nach dieser Saison kann man dann so ein bisschen darauf zurückblicken und schon Pläne dann für nächstes Jahr machen. Aber ja, einen Schritt nach dem anderen. Und ja, Studium, wie schon gesagt, ich bin ja jetzt im Master, bin da jetzt auch schon ein gutes Jahr im Master und ja, ich will eigentlich nächstes Jahr im Sommer fertig sein, dann auch mit der Masterarbeit. Das läuft soweit alles noch nach Plan. jetzt irgendwie so diesen Sommer ist ein bisschen schwieriger mit den ganzen Veranstaltungen so zu besuchen. Da steht jetzt auch bald schon die Klausurenphase an. Das wird, denke ich, nicht ganz einfach. Aber ja, bis jetzt habe ich es eigentlich auch immer ganz gut hinbekommen. Und ja, dann Mitte, Ende nächstes Jahr damit fertig zu sein, wäre auf jeden Fall sehr gut. Wenn es jetzt mit Triathlon richtig, richtig gut läuft, hänge ich auch vielleicht noch ein Semester dran, je nachdem.
Hört sich auch erstmal noch einen Plan an. Und dann, wenn das Studium beendet ist, dann geht's richtig los. Dann können sich alle warm anziehen.
Ja, nee. Das ist immer so eine Sache. Viele, glaube ich, sehen Studium auch so ein bisschen als Last. Und ja, klar hängt da vielleicht auch oder fehlt da auch manchmal so ein bisschen die Regeneration, wenn man dann irgendwo in der Vorlesung sitzt und sich auch noch mental so ein bisschen anstrengen muss. Aber ich bin eigentlich schon so ein Typ, der auch so einen Ausgleich braucht. Also wenn es meinem Sport nicht so läuft, dass ich das Studium habe, wo ich weiß, okay, ich kann darauf bauen, wenn auch sportlich mal irgendwas passieren sollte. Ich meine, es gibt ja leider auch genug Beispiele, zum Beispiel auch mit dir, Simon, wo es dann auch schnell zu Ende sein kann. Und da bin ich dann froh, irgendwie so ein Backup zu haben, wo ich sagen kann, okay, wenn es nicht läuft, dann kann ich immer noch darauf zurückgreifen. Und natürlich, wenn es sportlich läuft, kann ich hoffentlich auch sagen, okay, Studium kann auch mal ein bisschen pausieren oder ja, das Berufsleben, das spätere, was ja eh noch lang genug sein wird, dass ich da noch ein bisschen warten kann und dann noch meine sportliche Karriere ein bisschen voranbringen kann.
Ja, genau, weil ich würde schon sagen, so irgendwann musst du mal sagen, okay, du gehst all in. Also
ja, auf jeden Fall, ja.
Das stimmt, ja. Muss man, glaube ich, sich dann schon mal committen, weil ich glaube, das ermöglicht einem dann im Triathlon dann vielleicht auch nochmal so den einen oder anderen Boost, weil mehr dranhängt, dass man dann sich denkt, okay, jetzt bin ich voll committed auf einer Sache. Also mit dem Ausgleich sehe ich auch so, also da gibt es auf jeden Fall Typen, die das brauchen, so wie du, und das, ja, mein größter Respekt dafür auf jeden Fall, weil, wie du sagst, es ist eigentlich, du musst halt irgendwo Kompromisse machen. Aber ja, ich wollte jetzt hier noch mal rauskitzeln, dass du irgendwann nochmal all in gehst.
Ja, also wenn es so gut weiterläuft oder noch so, ja, einen Schritt noch weiter nach oben geht, dann habe ich das auf jeden Fall im Kopf. Ich weiß, dass man das alles noch ein Stückchen weit professioneller angehen kann und da noch, ja, diese 2-3%, die einfach noch nötig sind für dann irgendwie in der Weltspitze so richtig dabei zu sein. Ja, dass da das Studium dann natürlich kontraproduktiv ist, das ist mir dann schon klar. Und ja, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall bereit, den Schritt dann noch zu gehen, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich all in auf den Sport und ja, versuche das dann da an der Weltspitze noch anzuknüpfen.
Na, top. So, ich denke, dann ist soweit erstmal. Zu Fabi sind wir ganz gut durch, oder? Habt ihr noch Fragen, Jungs?
Nee, das war ein gutes Schlusswort.
Ja, top. Weil wir können ja auch noch kurz, gerne auch mit Fabi hier zusammen, noch einen kurzen Ausblick aufs Wochenende geben. Weil aus meiner
Perspektive... Eine Frage, okay, noch. Fabi, wie viel verfolgst du alles sonst so im Triathlon? Guckst du auch dann irgendwie andere Rennen und bist du da voll mit dabei? Oder kümmerst du eigentlich nur um deinen eigenen Sport und der Rest ist dir eigentlich relativ egal?
Nee, also ich konsumiere schon auch sonst relativ viel Triathlon, würde ich sagen. Also ich bin auch gern auf Strava unterwegs und stalk da mal so ein bisschen die Leute durch. Das lässt sich nicht vermeiden. Besonders, wenn man jetzt so auf der Mitteldistanz unterwegs ist, macht es irgendwie nochmal mehr Spaß. Und ja, sonst so Ergebnisse auch auf der Kurzdistanz verfolge ich noch weiterhin. Auch wegen ja, Freunden aus Saarbrücken und sonstiges, die da noch auf der Kurzdistanz unterwegs sind. Das lasse ich mir dann auch nicht entgehen. Oder schaue irgendwelche Rennen oder die WTCS-Serie natürlich dann auch live mit. Sonst, ja, so auf Social Media oder ja, Podcasts höre ich tatsächlich. Ich bin allgemein nicht so der Podcast-Hörer, deswegen höre ich eigentlich auch gar nicht so extrem viel Podcast. Außer euch natürlich. Gerade der einzige Triathlon-Podcast, den ich höre. Und nee, also ich bin trotzdem, ja, dem Triathlon, also ich konsumiere sehr gerne eigentlich sonst
Triathlon. Verfolgst du andere Sportarten? Guckst du da irgendwas?
Ja, ich schaue eigentlich oder ich verfolge eigentlich relativ viel Basketball noch so. Oder ich bin eigentlich ja so generell sehr sportaffin. Also Fußball, Basketball, Tennis eigentlich auch mittlerweile. Und ja, Radsport natürlich auch. Das sind, denke ich, so die Sportarten, die ich am meisten verfolge.
Nice. So, jetzt war es aber wirklich. Jetzt können wir, lass doch mal, wollen wir aufs Wochenende gucken. Darauf wolltest du hinaus, Simon, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht, und deswegen ist ja auch cool, dass Fabi da ist, weil wir haben ja auch einen Rookie mit dabei, im Fall von Jovo, Johannes Vogel. Der war ja quasi ein Platz vor Fabi in Valencia und trainiert auch mit Fabi zusammen in Saarbrücken. Aber es geht natürlich um Frankfurt Ironman, was, glaube ich, dieses Jahr schon mit eins der bestbesetztesten Rennen wahrscheinlich ist auf der Langdistanz. Und ich bin tatsächlich auch vor Ort, von Samstag bis Montag, mit Kaspar Sornes unterwegs und Blumi und Gustav. Wird, glaube ich, lustig.
Oh, wild.
Ja.
Wild.
Herr Kaspar hat mich eingeladen zu sich in sein Hotelroom. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. aber ja, also, was denkt ihr, wer macht das Rennen? Patrick ist ja noch am Start und Magnus. Sonst haben wir ja jetzt alle genannt ungefähr.
Soll ich anfangen?
Boah, mach du. Ja, fang mal du an, Fabi.
Ja, ich glaube, an Christian führt meistens kein Weg vorbei, wenn nicht irgendwas irgendwie von der Nutrition oder sonstigen ist. Ich sehe den trotzdem mal als Favoriten. Aber wie du auch schon gesagt hast, bin sehr gespannt auf Jofo. Ich habe ja auch viel mit ihm zusammen trainiert. Und das, was er so in Saarbrücken jetzt so die letzten Wochen und Monate so abgerissen hat, war schon sehr, sehr beeindruckend. Natürlich dann auch in Valencia, wie er da vorne weggelaufen ist, fand ich ziemlich krass. Klar, als Rookie ist halt immer schwierig einzuschätzen. Ich traue Jofo auf jeden Fall sehr, sehr viel zu und drücke natürlich auch ihm die Daumen. Und ja, ich traue den auf jeden Fall irgendwie so Richtung Podium, kann ich mir schon vorstellen.
Ich würde Gesamtsieg auf Magnus setzen, einfach um auch was anderes zu sagen. War jetzt eher ja still um ihn, was aber, glaube ich, bei ihm eher ein gutes Zeichen ist. Plus, der hat jetzt immer die letzten Jahre in Rot ja auch übelst abgeliefert, quasi Mitte des Jahres, wo vielleicht nicht ganz so ein krasser Hype dann drumrum ist wie um die WM später im Jahr. Ich glaube, das feiert er jetzt gar nicht so krass, wenn dann da so viel Medientrubel und sowas ist. Und ich gehe mal davon aus, wie gesagt, man hat jetzt echt wenig gehört, dass er jetzt einfach in Dänemark durchgezogen hat. Da hat er sein Team um sich rum, kann im Labor ständig irgendwas testen. Und von daher glaube ich schon, dass er da heiß drauf ist. Er muss halt auf dem Rad schon wegkommen vor Blumi. Traue ich ihm schon zu. Von daher ja, würd ich auf Magnus setzen.
Simon?
Ja, ich glaube schon, ich würde auch sagen Blumi, aber bin auch bei Mika dabei, dass er es auf jeden Fall spannend machen wird. Ich glaube auch, dass er jetzt nicht so mega viel Vorsprung brauchen wird. Also der kann schon auch einfach saugut laufen über den Marathon. Aber so, ja, letztendlich so das Feld in der Dichte spricht dann doch irgendwie auch eher für so ein Ding, dass dann halt doch einer aus der Gruppe rausgewinnt, sage ich mal. Ich glaube, wenn Magnus es schafft, dann von vorne, dann wäre es schon eine krasse, also richtig krasse Leistung. Weil es ja auch 12-Meter-Regel. Ja, und dann ist natürlich noch so Patrick da oder Rudi van Berg. Die spielen ja schon auch alle noch so ein bisschen mit rein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Magnus von vorne versucht, da so wegzufahren und die Gruppe dann irgendwie 4-5 Minuten hat. Und dass es dann am Ende dann doch Blumi zuläuft und Magnus irgendwie Zweiter wird oder so. Aber ja, wer weiß. Am Ironman kann alles passieren. Ich bin auch offen für alles. Aber wird bestimmt ein spannendes Wochenende.
Ja, ich springe da, um die Runde zu vervollständigen, ich springe da auf Mikas Zug mit auf. Ich glaube auch, dass es sehr, 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 sehr gut ist, wenn so Magnus sehr still ist. Das kann eigentlich fast nur ein gutes Zeichen sein. Weil dann lebt er wieder krankes Monk-Life, trainiert 70 Stunden die Woche und dass die Jahreszeit ihm liegt und dass er auch mit warmen Bedingungen klarkommt, hat Roth die letzten 2 Jahre gezeigt. Das kann dem schon wirklich liegen, aber ja, die Dichte ist halt das andere. Er wird da wahrscheinlich nicht so einfach wegkommen wie jetzt irgendwie in Roth, aber ja, ich mag den einfach, deswegen hoffe ich, dass der das Ding macht.
Gut.
Sind wir auserzählt, oder?
Sind wir auserzählt, ja.
Gut.
Nee, Männers. Wie gesagt, ich kann ja mal ein bisschen den Bodytalk Insta-Channel füllen.
Ja, mach das mal. Also folgt mal alle, ganz wichtig, folgt mal alle rein, bodytalk.podcast auf Insta. Dann folgt mal alle rein bei, warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken, Fabi Kra, Unterschrift, Fabi Kra, Unterschrift 99, alle reinfolgen. Und geht mal alle auf Spotify, Bodytalk und gebt mal eine solide Bewertung ab, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, macht das nicht. Aber wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann glaube ich, findet ihr es halbwegs okay. Gebt mal auf Spotify, gebt mal eine gute Bewertung ab oder schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Sums hier haltet.
Ja, muss man immer mal wieder dazu sagen, ne? Hilft uns nur. Also
das hilft uns. Und Support ist kein Mord.
Genau. Gut. Dann, Fabi, hast du noch berühmte letzte Worte?
Na, stopp. Wir haben noch was hier. Mika kommt ja gar nicht mehr runter von den Podien. Mika, du hast wieder Triathlon gemacht am Wochenende. Ja. Mach mal kurz noch einen Heimat-Triathlon-Rennbericht.
Ja, ich habe schon gesagt, ich habe mich eigentlich am meisten auf den Race-Bericht von Nilsi gefreut, aber der konnte jetzt leider heute nicht. Von daher müsst ihr jetzt mit mir kurz Vorlieb nehmen. War cool auf jeden Fall, Tankumsee-Triathlon hier gestern. Tatsächlich war mal wirklich gutes Wetter hier, auch in Norddeutschland. Also heute ist die Hitze schon wieder weg und es ist richtig windig und bewölkt, immerhin kein Regen. Aber gestern hatten wir ja über 30 Grad, Start war um 11. Ja, von daher war schon gut warm, aber trotzdem echt Bock gemacht. Und ja, hat halt auch mal wieder was so. Ich konnte mit dem Fahrrad dahin fahren zum Race-Venue. Konnte ich beim Schwimmen, war ich dann schon halt alleine weg. Und das Rennen an sich war dann für mich eher unspektakulär, würde ich sagen. Mein größter Struggle war, dass ich erstmal wegen zwei Sachen fast eine Zeit oder wieder eine Zeitstunde Penalty bekommen hätte.
Junge, direkt, was ist da los?
Direkt das, ja, ich bin einmal eine bekommen und jetzt habe ich direkt die Paranoia. Erstmal habe ich fast meine Startnummer vergessen, weil ich seit Ewigkeit mal wieder eine Startnummer brauchte. So. Das braucht man sonst jetzt zum Glück nicht mehr. Und dann noch so die Nummern erstmal falsch aufgeklebt, weil das bei so einem Volksrätlern dann doch nochmal anders ist als bei den T100-Rennen. Aber nachdem ich das geschafft habe, war dann der Rest vom Tag eher entspannt. Ich kam beim Schwimmen gut weg, konnte mich dann da halt absetzen und auf dem Rad. Ja, war es eine reine Aero-Strecke. Ich hatte mein ganzes Setup noch einfach aus Vancouver hier halt hin mitgenommen. Von daher, muss man sagen, habe ich da halt so einen krassen Wettbewerbsvorteil mit dem Material und dann hat schon Bock gemacht, da einfach mal schnell zu fahren auf meinen sonst ja hier Trainingsstrecken. Und habe mich beim Laufen auch noch echt gut gefühlt. Also generell habe ich ja manche letztes Mal, ich werde mich im Laufe der Woche entscheiden, ob ich mitmache oder nicht. Und da war halt der Hauptentscheidungsgrund, dass ich mich halt orthopädisch stabil fühle, gut erholt habe vom Rennen, da halt echt merke, dass das immer besser wird so, jetzt von Rennen zu Rennen, von Monat zu Monat, also da bin ich echt happy und habe mich auch noch gut gefühlt beim Laufen, dann gewonnen. Sonst die Woche war gut, war viel los auf jeden Fall, viele Kumpels mal wieder hier getroffen, und ja, insgesamt aber habe ich schon ziemlich mit Jetlag noch gestruggelt und so auch allgemeine Müdigkeit, würde ich sagen. Also das Rennen, also aus Vancouver plus halt dann die Reise, habe ich echt nicht so easy weggesteckt insgesamt. Aber ich meine, ich glaube, das hängt jetzt auch damit zusammen, dass ich jetzt halt mal richtig so runterfahren konnte vom Kopf. Jetzt fällt der ganze Druck ab mit diesen zwei Rennen nacheinander, weil nach San Francisco habe ich ja direkt die Spannung halt hochgehalten. Und das, glaube ich, da hat sich jetzt so ein bisschen halt was angestaut, so vom Nervensystem auch, dass es jetzt halt echt gut feuern musste die letzten Wochen. Und wenn das jetzt halt einmal alles so released wird, dann gefühlt fällt der Körper dann richtig in so ein Loch. Das habe ich jetzt die ganze Woche gemerkt. Aber ich bin nicht krank geworden. Wenn ich jetzt mal halt sowas zulassen? Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, gerade wenn ich halt dann Mitte Dezember noch performen will in Katar. Von daher bin ich insgesamt happy, aber müde, würde ich sagen. Und jetzt stehen dann die kommenden Tage noch ein paar so kleinere Termine an. Aber am Dienst, also morgen, fahre ich dann schon von Wolfsburg Richtung Fuschel und bin dann ab Mitte der Woche in Fuschel bei Red Bull dann ein paar. Da geht es dann wieder mehr Richtung Performance-Sachen, dass wir halt dann da am APC so ein paar Tests machen. Da habe ich auf jeden Fall schon echt Bock und kann dann da, denke ich mal, nächste Woche von berichten, was da so abgeht. Ja, bin gespannt. Wie gesagt, jetzt ist so nochmal 2-3 Tage echt erholen, zusehen, dass ich dir den Schlaf reinhole. Und dann geht quasi der nächste Trainingsblock Richtung London los und wir beginnen halt, wie wir eigentlich immer schon gute Erfahrungen gemacht haben, erstmal so mit Basics, gerade im athletischen Bereich, und dann kommt dann mehr und mehr das aerobe Training dazu. Spätestens wenn ich dann wieder in Darmstadt bin, geht es dann da wieder voll los. Also nee, insgesamt alles cool hier.
Kommst du noch rot?
Ja, am Freitag.
Ja, Junge.
Vamos. Also zum Live-Podcast werde ich es nicht schaffen, aber dann abends bin ich dabei. Ich weiß noch nicht genau, wann ich komme, aber das werde ich auch auf jeden Fall nochmal sagen. Aber abends werde ich ziemlich sicher am Start sein bei unserer Aktion.
Haben wir das schon erzählt, was wir da machen? Simon, ja,
Woche waren wir jetzt auch nicht ganz sicher.
Das haben wir von unserer Freitagabendaktion hier schon erzählt?
Ich glaube, bis jetzt haben wir nur vom Live-Podcast erzählt.
Also, Freunde, wir haben wirklich was Gutes. Und also ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, wird das wirklich was richtig gut wird. Das kann richtig witzig werden. Also, wir haben Folgendes vor, Freunde. Mit unseren Freunden von Blackroll machen wir am Freitagabend auf dem Campingplatz am Schwimmstart eine Yoga-Session.
Yoga-Blackroll.
Die Mika und Simon anleiten. Also man darf das Ganze vielleicht nicht zu bluternst nehmen.
Was soll das denn heißen?
Aber Mika und Simon werden auf jeden Fall die herabschauenden Hunde performen. Also ihr könnt da rumkommen. Wir haben Matten für euch von Blackroll und haben Tools. Und Mika und Simon geben so eine kleine gute Bewegungsstunde. Und ich würde sagen, wir machen da irgendwie eine gute halbe, dreiviertel Stunde, bisschen Bewegung, bisschen Yoga, bisschen Körpergesundheit. Und wenn das Wetter dann mitspielt, hängen wir da immer noch ein bisschen zusammen rum. Wir können ein bisschen alle quatschen zusammen. Mika und Simon sind für alle Fragen und Schandtaten bereit. Und dann haben wir da am Campingplatz eine gute Zeit in Lagerfeueratmosphäre ohne Lagerfeuer.
Ich muss mal noch gucken, ob ich bis dahin wieder einsatzbereit bin, was so Stretching und Yoga angeht. Ja, ich habe mir gefühlt halb die Rippe gebrochen. Also ich glaube, die ist gebrochen.
Ja. Das wird schon, Simon, das wird schon.
Video dazu lade ich hoch auf Insta, ist ganz witzig.
Bitte, ja, mach mal.
Das wird schon. Geil. So, damit machen wir einen Punkt. Also Freitagmittag in Rot, Live-Podcast, Freitagabend Yoga am Campingplatz mit Mika und Simon, und ansonsten sind wir da auch alle am Start. Freunde, schöne Woche.
Tschüss. Ciao. Danke nochmal.
Bis dann. Sehr gerne. Danke für deine Zeit.
Immer gerne.